Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft. Kleine Kraft.
Alexander Schmidt sagt herzlich willkommen, danke Ihnen fürs Einschalten. Zu Beginn der heutigen Sendung hören Sie einige Verse aus dem 37. Psalm. Die Verse 1 bis 11 behandeln zwei Menschengruppen. Diejenigen, die ihr Vertrauen auf Gott setzten, gehören zu einer dieser beiden Gruppen und wiederum Menschen, die gar nicht so sehr nach Gott fragen und die vielleicht sogar vorsätzlich Böses tun. Sie bilden die andere dieser beiden Gruppen. Zu welcher dieser beiden Gruppen gehören eigentlich Sie? Ich meine, das kann man ja als Moderator einmal fragen. Ich sehe Sie nicht und wahrscheinlich werden wir uns nie persönlich begegnen. Deswegen erlaube ich mir diese Frage und deswegen ist es für mich eher leicht, diese private und ja doch etwas direkte Frage zu stellen. Gehören Sie zu der Menschengruppe, die ihr Vertrauen auf Gott setzt? Oder bedeutet Ihnen Religion oder der Glaube an den Gott der Bibel nicht besonders viel? Dann gehören Sie eben zu der anderen Gruppe. Hören wir uns jetzt einmal an, was uns der Psalmist David in seinem 37. Psalm aus dem sogenannten Alten oder auch Ersten Testament der Bibel dazu sagt. Sie hören die Verse 1 bis 11. Entrüste dich nicht über die Unheilstifter und beneide nicht die Menschen, die Böses tun. Denn sie verdorren so schnell wie Gras, sie welken dahin wie grünes Kraut. Verlass dich auf den Herrn und tue Gutes. Wohne hier in diesem Land, sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Dass du ihm treu bist, wird dann unübersehbar sein wie das Licht. Dass du recht hast, wird allen aufleuchten wie der helle Tag. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und sie dabei auch noch Erfolg haben. Lass dich nicht von Zorn und Wut überwältigen, denn wenn du dich ereiferst, gerätst du schnell ins Unrecht. Wer Böses tut, den wird Gott ausrotten. Wer jedoch auf den Herrn hofft, der wird das Land besitzen. Es dauert nicht mehr lange, dann ist es mit den Bösen aus und vorbei. Wo sind sie geblieben? Keine Spur wirst du mehr von ihnen finden. Doch die auf Frieden bedacht sind, werden das Land besitzen und jubeln über ihr vollkommenes Glück. Sie hörten gerade die Verse 1 bis 11 aus Psalm 37. Es folgt ein biblischer Impuls von Peter Heinrich. Der Titel lautet: Ist da jemand?
Ist da jemand? So fragt der Spiegel in seiner Ausgabe vom 7.6.2014 mit dem Untertitel Die Zukunft der Religion, Glaube ohne Gott. Unsere Welt, so das Nachrichtenmagazin, werde zunehmend säkular. Sogar Gläubige haderten mit den Kirchen und den Vorstellungen Gottes wie aus einem Märchen. Kirchenmitglieder würden in ihren Familien kaum mehr über Gott reden. Es sei so der Spiegel peinlich geworden, zu intim über Religion zu sprechen. Es sei schwierig geworden, jeden Tag in den Nachrichten die Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften zugeführt zu bekommen und sich Gott als Person vorzustellen. Der christliche Glaube, so der Spiegel weiter, würde viele Zumutungen bereithalten, so der Heilige Geist, der sich zu Pfingsten ausgieße und ein Gottessohn, der in einer Wolke davonschwebe. Soweit das Nachrichtenmagazin. Nun sollte man bedenken, dass alle Religion die Suche des Menschen nach Gott zum Inhalt hat. Und es wäre mit dem katholischen Religionsphilosophen Jörg Splett zu fragen, wieso der begrenzte Mensch überhaupt, wie er es nennt, so eine Rosine im Kopf hat, dass es Gott gibt. Eigentlich suchen wir doch nur nach etwas, was wir verloren haben. Sonst würde Suche doch sinnlos sein. Haben wir denn vielleicht Gott verloren aus dem Herzen, aus den Augen, aus dem Sinn? Und könnte es nicht sein, dass wir selber eine Zumutung für Gott darstellen? Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Da ist der unendlich persönliche Gott, der dreieine Gott, der nicht geschwiegen hat, sondern der uns in seinem Wort gesagt hat, wer er ist. Religion ist Suche des Menschen nach Gott, bestimmt von der Voraussetzung der Leistung, und sei es der Glaube, die der Mensch zu erbringen hat. Christlicher Glaube aber ist die Offenbarung der Liebe Gottes zu uns Menschen und Ausdruck der Sehnsucht Gottes nach der Gemeinschaft mit uns. Von Natur aus sind wir alle Atheisten. So kommen wir auf die Welt, getrennt von Gott, vollkommen entfremdet von ihm. Von Natur aus sind wir Rebellen gegen Gott und seinen guten Willen. Das Resultat allerdings dieser Entfremdung bekommen wir auch jeden Tag in den Nachrichten zugeführt. Welch eine Zumutung für einen heiligen, liebenden Gott. Der unendlich persönliche Gott, der unseren Personalbegriff völlig sprengt, der in einem Licht wohnt, das für niemanden zugänglich ist, wird einer von uns, wird Mensch. In seinem Sohn Jesus Christus wird der ewige Gott ein Gott zum Anfassen, sichtbar, hörbar. Das Bild des unsichtbaren Gottes. In Jesus Christus mutet Gott sich uns zu, nimmt unsere Gottesferne auf sich, mit dem einen Ziel, uns wieder zu sich zurückzuholen, in die heilende Gemeinschaft mit ihm. Als offenbartes Geheimnis der Liebe Gottes zu uns Menschen bleibt er zugleich der souveräne, geheimnisvolle Gott. Der Gott, der wirklich da ist, der uns erschaffen und bis zu diesem Moment erhalten hat, bejaht jeden von uns vor aller Leistung und trotz aller unserer Schuld. Jeder von uns ist zutiefst von ihm gewollt. Ist da jemand? Ja, Gott ist da und wartet auf Sie. In seinem Wort der Bibel und in den Gottesdiensten Ihrer Stadt können Sie erfahren, was dieser Gott auf dem Herzen und was er sich um unsretwillen zugemutet hat, aus grundloser Liebe. Peter Heinrich, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Ida Oberstein.
Sie hörten soeben einen biblischen Impuls von Peter Heinrich. Der nächste Programmpunkt der heutigen Sendung ist ein Interview mit Elisabeth Merz vom Verein Hilfe für die Massai. Sie hören Teil 1 des Interviews. Die Massai sind Nomaden im Grenzland von Kenia und Tansania. Sie sind weit über die Grenzen Afrikas hinaus berühmt für ihre Kultur und als Krieger in der Savanne. Die Massai sind also ein Nomadenvolk, das in der Steppe Südkenias und Nordtansanias lebt. Ihr Lebensraum ist heute in weiten Teilen als Massai-Steppe bekannt. Im Lauf der Geschichte mussten die Massai laufend ihre Steppe gegen andere eindringende Stämme verteidigen und sich behaupten. Mit Erfolg. Denn die Massai sind bei den übrigen Stämmen gefürchtet und gelten als ein hochmütiges und kriegerisches Volk. So konnten sie sehr lange unbehelligt von fremden Einflüssen in ihrer traditionellen Weise leben. In großen Familienverbänden leben die Massai in sogenannten Boma zusammen. Eine Palisade schützt Menschen und Tiere vor den wilden Tieren. Die Häuser sind etwa 1,70 Meter hoch und werden von den Frauen aus Holzgerüsten errichtet, die mit Kudung zu Wänden verstärkt werden. Zum Schutz vor der Hitze sind die Häuser fensterlos. In einen Vorraum der Hütte wird nachts das Jungvieh gesperrt. Im daran anschließenden etwas größeren Raum wird auf offenem Feuer gekocht und auf Kuhhäuten geschlafen. Die Hütten einer Boma sind als Kreis um einen großen Platz in der Mitte errichtet. Umschlossen ist er durch eine hohe Dornenhecke zum Schutz vor wilden Tieren. In der Mitte befindet sich der Pferch, in dem abends das Vieh geschützt ist, wenn es von der Weide kommt. Der Verein Hilfe für die Massai e.V. unterstützt seit 1997 im Norden Tansanias ein Entwicklungs- und Bildungsprojekt, das durch Spenden und Patenschaften aus Deutschland finanziert wird. Hören Sie jetzt Teil 1 des Interviews mit Elisabeth Merz. Herzlich willkommen zum aktuellen Interview heute mit Elisabeth Merz. Grüß dich, Elisabeth.
Hallo.
Schön, dich nach 3 Jahren wiederzusehen, diesmal in deinem Heimataufenthalt.
der jetzt vielleicht auch gar nicht so geplant war, auch in dieser Form nicht geplant war. Ja, erzähl mal, wie diese ganze Covid-Lage deine Arbeit beeinflusst hat.
Also der Virus, der hat ja, wie wir alle wissen, in Asien seinen Ursprung genommen, ist dann quasi um die ganze Welt gewandert, von Ost nach West, hat auch irgendwann die tansanische Küste erreicht. Wir wissen nicht genau mit wem, aber wahrscheinlich schon eher durch die Touristen und vielleicht auch durch die chinesischen Arbeiter, die es da auch in Mengen gibt. Und dann gab es im März die ersten infizierten Patienten. Das wurde auch sehr ernst genommen. Dann wurden die Schulen geschlossen am 16. März, also kurz nachdem die auch in Deutschland geschlossen wurden und alle Großveranstaltungen abgesagt. Ja, und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Also in Deutschland oder in ganz Europa hat sich die Lage zugespitzt. In Tansania wurde es immer unsicherer, weil man einfach nicht wusste, wie sich der Virus ausbreiten wird, ob es eine richtige schlimme Epidemie im Land gibt oder ob es ein paar Einzelfälle bleiben. Und dadurch, dass die Gesundheitsversorgung im Land sehr, sehr mickrig ist, würde ich sagen, also vor allem, wenn es um Intensivbehandlung geht, da reichen ja die Betten bei weitem nicht aus. Und dazu kommt, dass eine Airline nach der anderen die Flüge gecancelt hat, überhaupt eigentlich auf der ganzen Welt, aber natürlich inklusive Tansania. Das heißt, die Lage war dann zunehmend so unstabil, dass wir beschlossen haben, unser Verein beschlossen hat, dass wir aus dem Land gehen sollten. So eigentlich auf den letzten Drücker, muss man schon fast sagen, sind wir dann noch rausgeflogen.
Euch hat die Bundesregierung dann zurückgeholt oder wie war das?
Nein, die Bundesregierung hat uns nicht zurückgeholt. Es ist ja nicht so, dass wir wohnen ja im Land und es war jetzt ja auch keine echte Krise in dem Sinn, dass es wirklich um Leben und Tod ging oder dass es ein Kriegsgeschehen war. Dann würde die Regierung schon einschreiten. Die Regierung hat uns zwar immer auf dem Laufenden gehalten, also die Botschaft. Man kann sich da registrieren und dann bekommt man immer offizielle Nachrichten zu irgendwelchen Entwicklungen und auch Empfehlungen. Aber rausgeholt hat uns die Regierung nicht, weil man ja da wohnen darf. Genau, das war eher die eigene Einschätzung des Risikos.
Du hast jetzt nochmal den Verein angesprochen. Wir haben ja bei dem Interview 2017 davon gesprochen. Vielleicht kannst du das jetzt auch so ein bisschen zusammenfassen, wo eure Projektarbeit praktisch die Schwerpunkte hat und was das für eine Art von Arbeit ist. Genau.
Ja, unser Verein nennt sich Hilfe für die Masai e.V. mit Sitz in Schleswig-Holstein und wurde gegründet von Angelika Wohlenberg, auch unter Mama Masai bekannt. Es gibt auch einige Bücher über sie, die man, glaube ich, nur noch im Antiquitätenhandel bekommt. Also es wurde nicht mehr nur aufgelegt, das heißt im Buchhandel ist es nicht mehr normal erhältlich. Angelika hat die Arbeit gegründet, sie ist Krankenschwester und Hebamme, hat in erster Linie Gesundheitsprojekte gestartet, mobile Klinik aufgebaut, aber mehr und mehr ist dann der Bereich Bildung wichtig geworden. Einfach aus dem Hintergrund heraus, dass Patienten behandeln oder Gesundheitsarbeit immer so eine on the spot, also eine Hilfe ist, die jetzt gemacht wird, aber die nicht unbedingt nachhaltig ist. Nachhaltig ist eigentlich immer nur das, was man Leuten beibringt oder wo man Strukturen aufbaut. Und das war nur zum Teil gegeben. Und da kam halt dann die Bildung ins Spiel. Und Masai sind von Haus aus eigentlich bildungsfern, ein bildungsfernes Stamm, ein bildungsfernes Volk, die auch hier die Kinder sehr ungern zur Schule schicken. Obwohl es in Tansania Schulpflicht gibt, war das doch eher für die Masai noch so, dass viele Kinder gar nicht zur Schule gehen, also auch Analphabeten sind. Und wir haben unseren Schwerpunkt dann auch auf die Mädchen gelegt, weil Mädchen sehr, sehr benachteiligt sind in der Kultur der Masai. Aber wir machen, also schon beide Geschlechter, aber wir berücksichtigen die Mädchen mehr. Und das ist der eine Schwerpunkt unserer Arbeit. Diese Bildungsarbeit finanziert sich hauptsächlich über Patenschaften für unsere Kinder, die wir zur Schule schicken und die auch bei uns zur Schule gehen. Der nächste Bereich ist die Gesundheitsarbeit, die nach wie vor besteht, aber einen sehr kleinen oder untergeordneten Anteil jetzt hat. Unsere mobile Klinik oder in der Zusammenarbeit mit der Regierung in Tansania machen wir jeden Monat Einsätze in die Umgebung zu den weit verstreuten Bomas. Und dann kommt noch die Arbeit mit Frauen, weil auch Frauen unterprivilegiert sind und oftmals sehr, sehr abhängig sind von den Männern und kein Geld, keine finanziellen Ressourcen haben, um für ihre Familie, ihre Kinder wirklich auch sorgen zu können. So wollen wir auch die Frauen stärken, dass sie da mehr tun können für sich und ihre Familie. Und das vierte ist dann die Evangelisation, die Missionsarbeit vor Ort, die wir in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kirchen machen. Also inzwischen arbeiten wir mehr unterstützend. Wir halten jetzt keine Seminare oder so selber. Wir laden manchmal Leute ein und organisieren was und sind beteiligt. Aber wir sind jetzt da nicht so aktiv. Das können sehr gut die Einheimischen inzwischen machen und wir unterstützen sie halt dabei. Entweder durch Finanzen oder auch durch technische Hilfsmittel, die sie nicht haben.
Diese Benachteiligung von den Mädchen beispielsweise, wie sieht die konkret aus? Also wie sieht man das im Alltag oder ja, wie schaut das aus?
Also Mädchen in der Maasai-Kultur sind Mädchen und Frauen Besitz, also so wie Ware, wie ein Stück Vieh eigentlich. Das klingt hart, aber es ist wirklich so. Ein Mädchen, wenn geboren wird, dann gehört es dem Vater. Der Vater wird es irgendwann verkaufen an einen Ehemann. Und das wird dann oft schon ausgehandelt, wessen Frau dieses junge Mädchen später mal wird, während das Mädchen noch ganz klein ist. Also es kann schon sein, mit 3, 4, 5 Jahren wird die schon verkauft an einen Mann. Das geht dann eher so stückweise und irgendwann so mit Eintritt in die Fruchtbarkeit oder ins Teenie-Alter, man kann auch sagen ins Teenie-Alter, wird sie dann zur Ehefrau, also mit 15, 16 Jahren. Vorher werden die Mädchen auch noch beschnitten, das ist auch üblich, nach wie vor in der Kultur. Wir versuchen auch dagegen anzugehen, um die Leute aufzuklären und auch die Mädchen zu unterstützen, sie zu stärken, dass sie auch selber erkennen, dass sie, ja, dass es kein Wertverlust ist für ihre Persönlichkeit, wenn sie nicht beschnitten sind, sondern im Gegenteil. Und dann wird es eben verkauft an den Mann und dann ist sie Besitz vom Mann. Also das ändert sich nie und aus dem Kreislauf kommt die nicht raus. Und eine Frau hat quasi nichts, also die hat kein Geld, die hat nichts zu sagen, die muss einfach immer nur machen, was der Mann sagt und ist komplett abhängig. Das kann manchmal ganz gut sein, also wenn man einen netten Ehemann hat, aber das kann auch sehr, sehr schlimm sein für solche Frauen, die sehr leiden. Die werden geschlagen, wenn sie irgendwas tun, was dem Mann nicht gefällt. Und der Mann hat das Recht, die Frau zu schlagen, die kann da gar nichts machen. Nützt auch nichts, wenn sie ihn verklagt, glaube ich, weil da ist dann oft so, dass eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also in der Kultur, dann deckt man eben diese Sitten und Bräuche, die da sind. Aber Bildung ist da schon ein Weg raus. Also durch Bildung kann man den Mädchen Selbstwert geben. Sie lernen was, sie wissen was, sie können einen Beruf erlernen und können dann auch selbstständig entscheiden, was sie später mal werden wollen. Das ist für manche immer noch ein Kampf, das auch gegen dann die Eltern durchzusetzen. Aber es wird echt immer besser und es ist auch wirklich schön, das zu sehen, dass das Mädchen da aus diesem Kreislauf eben rauskommen und dadurch auch ein ganz anderes Auftreten auch haben.
Wie ist denn das eigentlich aus christlicher Perspektive, wenn man jetzt da hineinblickt und sagt, okay, es gibt bestimmt auch christliche Pärchen dort. Wie siehst du dort dieses Benehmen oder dieses Verhalten der Männer den Frauen gegenüber? Siehst du da eine Veränderung? Wie ist das wahrzunehmen?
Ja, also zum einen ist es in der Regel so, dass es dann doch eine Liebesbeziehung ist und keine ausgehandelte von den Eltern mehr. Und dann ist es von vornherein mit Respekt und gegenseitiger Liebe und Respekt anders. Ja, es ist irgendwie gleichwertiger, auch wenn natürlich das nicht unbedingt so ist wie bei uns. Aber es im Vergleich zu dem, wie Frauen sonst behandelt werden, ein Wahnsinnsschritt nach vorne. Also, dass sie zusammenarbeiten, dass der Mann auch der Frau hilft, dass sie Sachen gemeinsam besprechen und nicht nur der Mann was entscheidet und die Frau nichts zu sagen hat. Das spürt man schon. Also, finde ich, wirklich. Also, ich bin dann immer so ganz erstaunt. Nee, erstaunt ist nicht. Ja, vielleicht auch erstaunt. Also, diesen Unterschied zu sehen, wenn man ins BOMA geht, in einer Familie, wo das noch so traditionell ist, dann sitzen die Männer irgendwo und die Frauen sind eigentlich nur beschäftigt zu bedienen und die Männer unterhalten sich nur. Und wenn man in eine christliche Familie kommt, dann ist es so, dass ich oft mitkriege, wie die beiden irgendwas miteinander besprechen, einfach gemeinsam Sachen machen. Und es ist wirklich einfach schön zu sehen. Ja, also vielleicht nochmal zum christlichen Glauben. das ist einfach auch ein Zeichen, dass Männer verstanden haben, dass sie Gottes Liebe im Herzen einfach auch das verändert. Also, dass sie ihre Frau lieben und achten. Und auch für das, was sie tut. Oder nicht nur, nein, auch für das, was sie ist. Einfach die Frau, die auch ihre Kinder gebiert. Und nicht nur, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was Männer in der Maasai-Tradition so wirklich empfinden über ihre Frau. Weil die bringt ja auch die Kinder. Und trotzdem ist sie aber, also die Kinder, die dann wieder Besitz des Mannes sind. Und trotzdem wird sie dafür aber nicht geachtet. Also es ist schon schwierig manchmal, das auch so zu sehen.
Mhm. Während deines Aufenthalts jetzt in Deutschland, du warst ja mit Angelika Wohlenberg unterwegs und du hattest auch einige dieser Maasai-Krieger dabei praktisch, oder ihr hattet die Maasai-Krieger dabei. Was haben die eigentlich erzählt, was haben die vorgetragen oder was haben die gezeigt? Genau.
Also ich glaube, was die Menschen ausstrahlen, das ist wahnsinnig starke Herzlichkeit und Offenheit und ja, die einfach so auf alle Menschen so wirkt. Die machen ja keinen Unterschied, das ist das eine. Das andere ist, dass sie so richtig traditionell auftreten können, zum einen mit ihrem Äußeren, mit ihrem Outfit, in ihren traditionellen Kleidung und auch, wir haben ja dann auch immer Lieder, die haben immer Lieder gesungen, auch in ihrer Sprache, also Männer und Frauen gemischt und dann haben die auch wirklich so gesungen, wie die Maasai das halt machen würden in diesem Rhythmus, in dieser Stimmlage, auch mit diesen Tänzen oder Schreien zwischendurch, wie Maasai das so machen, obwohl das jetzt Lieder ja entweder zur Ehre Gottes waren oder einfach Lieder, die das neue Leben beschreiben, was sie in Jesus gefunden haben. Das wirkt sehr, finde ich, auf die Leute und dann haben sie auch immer erzählt aus ihrem Leben, entweder wie sie eben Christen geworden sind oder was sie jetzt so machen und wie sie Gott erleben in ihrem Alltag oder was sich überhaupt, wie ihr Leben so aussieht als Maasai, auch als Maasai, der Christus, der Jesus nachfolgt. Ja, das kommt in der Regel sehr authentisch rüber, weil die das so leben. Ja, das ist das Besondere.
Wie ist denn das jetzt von außen betrachtet? Also wenn ich jetzt 5 Afrikaner sehe, dann und einer davon ist ein Maasai. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, okay, dieser Mann ist ein Maasai. Also wenn die alle die gleiche Kleidung tragen zum Beispiel. Oder wie erkennst du eigentlich die Maasai? Also wenn du jetzt in Afrika unterwegs bist zum Beispiel, wie sieht man das? Oder ich habe jetzt keinen Einblick in diese Kultur zum Beispiel der Maasai.
Also ich glaube, wenn die einfach im Volk unterwegs sind, ohne ihre traditionelle Kleidung, also sag ich mal mit Hose und Hemd oder T-Shirt, dann ist es schwierig. Also dann muss man die Leute gut kennen, um auch so ein bisschen Merkmale der einzelnen Stämme sagen zu können. Also da muss man dann noch länger im Land leben, glaube ich, dann kann man das. Maasai sind schon markant, weil sie eben ein nilotisches Volk sind, also sind auch normalerweise heller. Also kommen halt von der Nilgegend, sind da runtergewandert, sind von der Haut her ein bisschen heller als die anderen Afrikaner. Und daher fallen sie auf und halt ihre ganze Statur und die ausgeprägten Wangenknochen und das schmale Gesicht. Meistens haben sie auch sehr schmale Nasen. Also eher so nordostafrikanische Züge. Von daher, man kann die schon auch erkennen, aber nicht notwendigerweise. Da muss man schon länger im Land sein und die Stammesmerkmale so ein bisschen einordnen können.
Zimmer bitte auf ein paar Dinge, die du am meisten vermisst hast in deinem Heimataufenthalt, praktisch hier in Deutschland, was dir gefehlt hat.
Ach, die Leute, die ja wir sind da ja wie eine Familie auf dem Compound, die Kinder, das ist halt einfach so ein gemeinsames Leben und das hat so einen ganz eigenen Rhythmus. Es ist, finde ich, immer ganzheitlicher, weil ich da ja richtig mitlebe dort und jetzt nicht wie hier meistens irgendwo hinfahre ins Büro, dann geht man da arbeiten, dann fährt man wieder heim und dann muss man seinen Alltag organisieren, sondern das ist irgendwie, es vermischt sich mehr. Gleichzeitig muss ich nicht so viel machen, was ich hier machen müsste, weil wir auch jemanden angestellt haben, der jetzt putzt und kocht. Und so, das heißt, ich habe mehr Zeit für dienstliche Aufgaben dort. Aber ich glaube, ich vermisse eben dieses Familiäre. Ja, und diese Herzlichkeit der Menschen, wobei ich mich jetzt nicht beklagen kann über die Herzlichkeit meiner Freunde hier, das jetzt nicht. Und so, dass das einfache Leben, was einem auch manche Entscheidungen einfach abnimmt. Man braucht gar keine Entscheidungen treffen, weil es halt so ist. Kann man ja nichts dran ändern in der Situation, in der ich bin, also wenn ich so einfach da lebe. Also ich brauche mich noch nicht einmal dafür interessieren, ob ich heute Abend in ein Restaurant essen gehe, weil es da einfach keins gibt auf dem Dorf. Solche Sachen. Oder mich mit einer Freundin, gut, ich kann die Leute besuchen zu Hause, das kann man immer, aber nicht so wie hier, dass man jemanden anruft oder eine Nachricht schickt und sagt, hast du Zeit oder irgendwas ausmacht. Das gibt es da auch nicht so. Dass der Terminkalender voll ist mit lauter Terminen, die man hat. Das war halt am Anfang in der Zeit hier auch nicht, ne, durch Corona, aber das hat uns ja alle betroffen, dass da jeder so mehr für sich war. Das habe ich schon auch genossen, weil das hat mir gut getan in der Zeit. Aber das, nach einer Weile sehnt man sich natürlich auch wieder nach Gemeinschaft, auch nach geistlicher Gemeinschaft, die gemeinsamen Andachten, die in der Schule, also morgens stattfinden oder auch abends, wenn wir uns zum Gebet getroffen haben.
Du hast ja geplant, in einer Woche nach Tansania zu fliegen. Wie sicher ist denn dein Flug?
Also nach dem, was ich bisher weiß, ist der Flug schon sehr sicher. Es gab eine Zeit lang, gab es ja gar keine Flüge, so gut wie keine. Oder nur sehr umständlich, wenn man musste dreimal umsteigen, bis man endlich in Tansania war. Aber inzwischen gibt es wieder ganz normale Linienflüge, aber nicht so häufig wie vorher. Genau.
Und du musst bestimmt auch diesen Test machen, oder wie ist das auf Antikörper?
Ja, genau. Tansania erwartet auch, dass man einen negativen Corona-Test vorweist, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das heißt, ich kann hier ja zum Hausarzt gehen und den machen lassen. Oder ich könnte ihn auch am Flughafen machen lassen. Dann dauert es halt ein paar Stunden und die schicken mir das Ergebnis dann aufs Handy. Genau. Also ich glaube, das wäre auch möglich.
Sie hörten soeben Teil 1 des Interviews mit Elisabeth Merz vom Verein Hilfe für die Masai e.V. Weitere Informationen zu diesem Verein finden Sie im Web unter www.masai.org. Sie können den Verein auch telefonisch erreichen, und zwar unter nachfolgender deutscher Festnetznummer 04526290. Ich wiederhole, 04526290. Unsere Sendezeit ist für heute vorbei. Ich möchte diese Sendung mit einem Talmud-Zitat beenden. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Am Mikrofon war euer Alexander. Ihnen eine gute Zeit und bis hoffentlich ganz bald. Ade.